ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Unser Experte für alle vornehmlich militärischen Fragen rund um den Ukraine-Krieg ist der frühere NATO-General Erhard Bühler. Mit ihm besprechen wir natürlich auch angrenzende aktuelle Dinge, sei es der Iran-Krieg oder auch Fragen rund um die Bundeswehr. Er ist auch heute wieder aus Hamburg zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Aufzeichnungszeit für diese Folge ist der 8. April 2026. Es ist jetzt kurz nach 12 Uhr. Zu hören das Ganze wie immer auf jeden Fall in der ARD Sounds App. Was haben wir heute und auch in der Folge vor, die wir morgen veröffentlichen? Heute schauen wir uns wieder die aktuelle Lage in der Ukraine an und dann noch ein kurzer Blick in die USA. Dort ist der Chef der US Army, Randy George, offenbar von Verteidigungsminister Hegseth zum Rücktritt gedrängt worden. Die reguläre Amtszeit für den Vier-Sterne-General wäre ja erst in anderthalb Jahren abgelaufen. Morgen dann Iran-Krieg, unter anderem die Rettung des zweiten Besatzungsmitglieds einer F-15, die über dem Iran abgeschossen wurde. Ja, und dann wollen wir noch sozusagen den Osteraufreger besprechen. Die Regelung, die im neuen Wehrpflichtgesetz enthalten ist, dass ein Teil der Männer nicht mal eben so für länger als 3 Monate ins Ausland darf. Das muss man sich jetzt von der Bundeswehr genehmigen lassen. So wurde es diskutiert und so wollen wir es zumindest aufteilen. Mal schauen, ob sich das so durchhalten lässt, ob wir nochmal während der Aufzeichnung ein bisschen nachjustieren müssen. Das müssen wir dann schauen. Kurze Bemerkung zu Anfang. Natürlich gibt es neue Nachrichten aus dem Iran beziehungsweise bezüglich des Iran-Kriegs. Diese zweiwöchige Waffenruhe, gerne würden wir auch darüber reden. Aber Herr Bühler ist an der Führungsakademie in Hamburg sehr stark eingebunden, sodass er sich eigentlich heute Vormittag in keinster Weise damit beschäftigen konnte. Und mit null Informationen über irgendwas zu reden, das ist ja nun seine Sache und auch unsere Sache nicht. Also, Herr Bühler, die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg. Ich will mal mit der Lage am Boden beginnen und auch gleich mal die Mail von Jakob Krose aus Bremen einführen. Es geht ja um die ukrainischen Geländegewinne. Er bezieht sich auch auf die vorletzte Folge unseres Podcasts, die Folge 323. Die hatten wir überschrieben mit Russlands Offensive stockt. Herr Krose macht Unterschiede zwischen Ihrer Einschätzung, Herr Bühler, und der von Roman Pohorli, einem Mitgründer von Deep State Ukraine. Also Sie sagen, bezogen auf die letzten Monate, dass Russland in der Bilanz mehr Gelände verloren hat als dazugewonnen. Pohorli wiederum hat der Weltgruppe ein Interview gegeben und aus dem muss ich mal zitieren, damit wir alle den gleichen Stand haben. Also Welt fragt, Zitat, am 27. März teilte der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, General Alexander Syrsky, mit, dass die Ukraine seit Beginn der ukrainischen Gegenoperation im Süden die Kontrolle über 470 Quadratkilometer zurückgewonnen habe. Wie ist der Unterschied zwischen den offiziellen und ihren Angaben zu erklären? Zitat Ende. Deep State sieht das also als zu viel. In dem Interview spricht Pohorli von, ich glaube, 80 Quadratkilometern. Und dann antwortet der Mann von Deep State in dem Interview folgendes wörtlich, auch jetzt nochmal Zitat. Ich weiß es nicht, man müsste die Verfasser der offiziellen Bekanntmachung fragen, was sie damit bezwecken und insbesondere, warum der Oberbefehlshaber sowohl den Präsidenten als auch die Gesellschaft in die Irre führen möchte. Leider ist genau das passiert. Syrsky spricht nun von 470 Quadratkilometern, neulich waren es 400, dann 460. Er schläft. Und die Kilometer wachsen wie Pilze aus der Erde. Ich kann das nicht erklären. Deep State zeigt objektiv, was wir beobachten, um niemanden in die Irre zu führen. Wir wollen, dass alle Bürger die Realität verstehen. Die Verteidigungskräfte machen ihren Job. Und es gibt durchaus Erfolge zu verzeichnen, wenn auch nicht so große, wie wir sie uns wünschen würden. Das muss man sich bewusst machen. Der Feind ist nicht dumm und übt weiterhin enormen Druck aus. Der Krieg geht weiter. Zitat Ende. Und damit sind wir bei der Frage von Herrn Krose, die sich vordergründig auf die Überschrift der Folge bezieht, Russlands Offensive stockt. Jetzt auch nochmal Zitat. Ich denke, dass Sie sich, Herr Bühler, wie Pohorli der Realität verpflichtet fühlen. Deckt sich Ihre Einschätzung mit der von Pohorli? Die Überschrift zu dieser Folge ist sicherlich nicht falsch, da der russische Angriff schon lange immer wieder stockt, aber suggeriert diese Überschrift nicht ein zu optimistisches Gesamtbild. Zitat Ende. Jetzt bin ich auch fast fertig mit dem Reden, muss aber dazu sagen, dass Herr Bühler mit der Überschrift der Folge im Prinzip nie irgendwas zu tun hat, sondern das ist eine Sache, die wir redaktionell nach der Aufzeichnung der Folge festlegen. Jetzt Sie, Herr Bühler.
Ja, Herr Große, vielen Dank. Sie haben recht, die Überschrift ist nicht falsch. Die würde ich auch so stehen lassen. Die Offensive der Russen, die nun seit Anfang 2024 anhält, stockt tatsächlich. Ich habe meine Aussage auf den Zeitraum November 2025 bis März 2026 bezogen. Sie gilt bis heute, also bis fast Mitte April. Auch für den Zeitraum der sogenannten Frühjahrsoffensive, die Mitte März begonnen hat. Die Ukraine haben mit den vielen kleineren Gegenangriffen den Ansatz dieser Frühjahrsoffensive außer Tritt gebracht, so habe ich es formuliert. Die Russen mussten Truppenteile aus ihrem Schwerpunkt im Donetsk in die Region Saporischschja verlegen. Das war sicher nicht geplant, aber notwendig, damit sie die Lage in der Südukraine wieder einigermaßen in den Griff bekommen. Die Überschrift suggeriert auch kein zu optimistisches Gesamtbild. Die Russen haben tatsächlich ein Problem. Ihre Propaganda hat über Monate suggeriert, dass die Niederlage der Ukraine unausweichlich sei. Jetzt haben sie in den letzten Monaten so viel Verluste, dass diese die Neueinstellung von Vertragssoldaten deutlich übersteigt. Und das bereits seit 4 Monaten. Weiteres Indiz sind die Klagen der russischen Militärblogger über Munitionsmangel, insbesondere bei der Flugabwehrmunition. Auch die Luftoperationen laufen bei den Ukrainern mittlerweile besser als bei den Russen, sowohl bei der Anzahl der Flugkörper wie auch bei den Abschussquoten der russischen Drohnen und Marschflugkörper. Einzig bei den ballistischen Raketen, da gibt es noch Vorteile für die Russen.
Okay, vielleicht können Sie an dieser Stelle, Herr Bühler, auch nochmal die Quellen benennen, auf die Sie sich beziehen, also wenn Sie konkrete Zahlen nennen zu Eroberungen und Rückeroberungen.
Ich verwende sehr viele unterschiedliche Quellen. Für den, der nicht so viel Zeit wie ich investieren kann, ist sicher das Institute for the Study of War, ISW, die beste Website. Sie hat sich in den letzten 4 Jahren als sehr zuverlässig herausgestellt. Und dann natürlich auch Deep State. Vorteil, dass man den Gefechtsverlauf sozusagen zurückspulen kann, also die Entwicklungen der vergangenen Wochen und Monate nochmals betrachten kann. Sie hat aber auch Schwächen, muss ich sagen, und das ist dem Mitbegründer durchaus auch bewusst, denke ich. Vor allem dann, wenn die Verfasser einige Tage mit der Erneuerung des Lagebilds im Rückstand sind. Das wird aber bei Deep State sehr transparent gemacht. Die Karten tragen immer ein Datum. Aber es ist eben so, dass dann 2, 3, im Einzelfall auch mal 4 Tage dazwischen liegen, zwischen dem eigentlichen Ereignis und der Eintragung dann auf den Karten. Dann folge ich jeweils mehreren Analysten und Militärbloggern, auch russische, ukrainische, in den sozialen Medien. Über die 4 Jahre des Krieges bekommt man da etwas Erfahrung, wie man da trauen kann. Darüber hinaus Korrespondentenberichte in verschiedenen deutschsprachigen, britischen, amerikanischen und ukrainischen Medien. Und dann habe ich natürlich ein großes Netzwerk, das ich sozusagen anzapfen kann, wenn ich mal irgendeine spezielle Information brauche. In den Zwist des Deep State-Begründers und dem ukrainischen Oberbefehlshaber Sirski, da will ich mich nicht einmischen. Ich will keinem unterstellen, dass er wissentlich die Unwahrheit sagt. Auf den Zeitpunkt der Aussagen und dem Stand der Dokumentationen in Deep State habe ich ja bereits hingewiesen. Es gibt aber auch eine weitere plausible Begründung. Der Frontverlauf ist eben so umkämpft und findet in einem Korridor nach links und rechts der eigentlichen Frontlinie statt. Vielfach ist es so, dass man nicht genau sagen kann, ob die eine Seite ein Gebiet komplett kontrolliert oder ob es noch ein umkämpftes Gebiet ist oder ein graues Gebiet, in dem keine der beiden Seiten reklamieren kann, dass sie es bereits erobert hat. Und die kleinen Zahlen der Geländegewinne tun dann noch ein Übriges. Ich habe ja für beide Seiten, Ukraine und Russland, häufig genug marginal verwendet, um zu beschreiben, wie klein die Geländegewinne eigentlich auf beiden Seiten sich darstellen.
Und damit müssen wir eigentlich schon Schluss machen für heute, damit Sie Zeit haben, alle Ihre Quellen zu studieren, um informiert zu sein für den nächsten Podcast. Aber okay. Es ging in diesem Interview, in dieser Auseinandersetzung um den Süden der Ukraine. Wie sieht es denn an den anderen Brennpunkten aus?
Da setzt sich der Trend der letzten Wochen fort und Sie könnten die Überschrift weiter fortsetzen, auch für diesen Podcast. Es wird zwar weiter intensiv gekämpft, auch wenn in einigen wenigen Abschnitten die Angriffsbemühungen der Russen nachgelassen haben. Größere Geländegewinne lassen sich für beide Seiten aber nicht nachweisen. Die Verteidigung der Ukraine hält. Die Erfolge der Russen in Anführungsstrichen bleiben weit hinter ihren Ambitionen zurück. So ist es nach wie vor. Ich habe beim letzten Mal von 13 Brennpunkten gesprochen entlang der Front, einschließlich der Südukraine. Und da gibt es eigentlich mit Stand von heute nur 4, in dem es Veränderungen zugunsten der einen oder anderen Kriegspartei gab. Im Norden von Kupjansk beispielsweise, da konnten die Ukrainer etwa 6 Quadratkilometer befreien. Im Südwesten von Kupjansk schafften die Russen einen schlauchartigen Einbruch von etwa knapp 1 Kilometer. Östlich von Kramatorsk gab es für die Russen marginale Positionsverbesserungen. Nördlich von Prokhorovsk für beide Seiten marginale Geländegewinne. In Dnepropetrovsk bei der Siedlung Novoselivka sah es nach einem 4 Kilometer tiefen Einbruch der Russen aus, der aber umgehend am nächsten Tag von den Ukrainern durch einen Gegenangriff bereinigt wurde. Also jetzt habe ich mal all diese Frontveränderungen seit dem letzten Podcast so kurz dargestellt und das sieht man, wie kleinräumig diese Geländegewinne und diese Frontverschiebungen sich eigentlich in der Realität darstellen.
Okay, dann schauen wir jetzt auf die Angriffe in der Tiefe, also vornehmlich Luftangriffe auf Ziele teils weit hinter der Frontlinie. Was gibt es da zu den russischen Angriffen zu sagen?
Ja, es gab am Tag unseres letzten Podcasts einen schweren ukraineweiten Angriff von über 700 Drohnen, von denen aber etwa 90% unschädlich gemacht wurden. Das war wieder so ein Angriff, wie wir es neulich schon mal gesehen haben, wo also nachts über angegriffen wurde und das wurde in den Tag hinein fortgesetzt. Bereits am nächsten Tag war dann ein weiterer schwerer Angriff mit 542 Drohnen, 27 Marschflugkörpern und 10 ballistischen Raketen. Bei den Drohnen lag die Abschussquote bei 95%, bei den Marschflugkörpern fast bei 100%, nur einer kam durch. Wie häufig wurde von den ballistischen Raketen keine abgefangen. An den weiteren Tagen bis heute lag der Drohneneinsatz wieder auf einem Niveau zwischen 93 und 141. Insgesamt kommen aber immer noch einzelne Drohnen und vor allen Dingen die ballistischen Raketen durch. Und so gab es tote und verletzte Zivilpersonen in Sumy, in Charkiw, in Kiew, in Zhytomyr, in Odessa. Überwiegend Angriffe auf Wohnhäuser oder auch einen Markt in Nikopol, bei dem alleine 25 verletzte Zivilpersonen zu beklagen waren.
Wie sieht es mit den ukrainischen Angriffen aus, auf militärische Ziele, auch auf Teile der Energieinfrastruktur? Vielleicht beginnen wir mal mit den direkt militärischen. Man will das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte angegriffen haben, eine Fregatte, ein Raketenkreuzer, wie auch immer man das ganze Ding benennt. Auf jeden Fall ist er wohl in der Lage, Kaliber Marschflugkörper abzusetzen.
Also die Ukrainer hatten offensichtlich Schwierigkeiten, die Fregatte richtig zu benennen. Erst im dritten Anlauf konnte dann die Fregatte als die Fregatte Admiral Essen identifiziert werden. Sie wurde im Hafen von Novorossiysk von Drohnen getroffen und schwer beschädigt. Sie kann Marschflugkörper Vom Typ Kaliber verschießen, ja, so wie Sie es sagen.
Und weil wir Novorossiysk gerade als Örtlichkeit haben, noch im Hafen von Novorossiysk, da ist wohl auch wieder ein Ölterminal getroffen worden?
Ja, erneut schwer getroffen worden, muss man dazu sagen. Wir hatten ja in der vergangenen Woche bereits über 4 Angriffe auf Primorsk oben an der finnischen Grenze, 5 Angriffe mittlerweile auf Ostluga an der estnischen Grenze. Jetzt hat es erneut Novorossiysk getroffen, sowie zusätzlich zu den 2 Raffinerien der Vorwoche 2 weitere in Novgorod Oblast, in Moskau sowie in der Republik Baschkorostan. Nördlich von Kasachstan, etwa 1300 Kilometer von der Ukraine entfernt. Und eine weitere Ölraffinerie ist heute im Meldebild. Dazu kommt noch ein Angriff auf eine Bohrinsel im Schwarzen Meer. Die Ölindustrie war also erneut der Schwerpunkt der strategischen Luftangriffe über weite Entfernungen.
Dann kommen wir nochmal zurück zu den militärischen Zielen. Welche weiteren hatte man da im Visier und mit welchen Erfolgen?
Da waren weiterhin die Rüstungsindustrien im Fokus. Einmal ein Betrieb in Bryansk und ein weiterer in Samara. Es hat einen Angriff auf einen Flugplatz auf der Krim gegeben, in der insgesamt 3 Flugzeuge beschädigt oder zerstört worden sind, darunter ein amphibisches Flugzeug, das also auf dem Wasser landen kann, das meine ich damit. Dann im Asowschen Meer ist ein Schiff versenkt worden, das ist etwa so groß wie ein großes Binnenschiff, das gestohlenen Weizen aus den besetzten Gebieten nach Russland transportieren sollte und dort von einer Drohne oder von mehreren Drohnen angegriffen worden ist.
Gibt es noch weitere Ziele, ich sage mal jetzt militärisch bedeutsame Ziele, die aber jetzt nicht direkt dem Militär zuzurechnen sind?
Naja, militärisch bedeutsame Ziele sind jetzt die mit operativer Bedeutung, die also in den besetzten Gebieten angegriffen werden, die unmittelbare Auswirkungen auf die Truppenteile an der Front haben, also logistische Einrichtungen, Depots, Treibstoffdepots, Munitionsdepots, Bereitstellungsräume und dergleichen mehr. Also militärische Ziele ziemlich nah hinter den russischen Frontlinien, etwa in einem Abstand von 50 bis 100 Kilometer, so würde ich das schätzen.
Dann soll es das für heute mit dem kurzen Blick auf die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg gewesen sein. Nächstes Thema spielt in den USA. Dafür nehme ich mal die Mail, die uns Hannes Wächter aus München geschrieben hat. Ich zitiere: Mich würde brennend interessieren, wie Herr General Bühler die laufende Umstrukturierung des US-amerikanischen Militärs bewertet. Hegseth, also der Verteidigungsminister, hat den ranghöchsten General und 2 weitere entlassen. Hegseth verfolgt seit seinem Amtsantritt eine Säuberungsaktion an der Armeespitze. Schlüsselpositionen werden mit Loyalisten besetzt und die aktuelle Ankündigung, Soldaten das offene Tragen privater Waffen zu erlauben, wirkt für mich eher wie der Aufbau einer persönlichen Bereitschaftstruppe. Angesichts der systematischen Umstrukturierung des US-Militärs, der wachsenden Distanz gegenüber der NATO und der offenkundigen Unterstützung antieuropäischer Kräfte, exemplarisch der Besuch von J.D. Vance in Ungarn kurz vor den dortigen Wahlen, stellt sich mir eine dringende Frage, und zwar: Wie lange ist unter diesen Bedingungen eine verlässliche NATO-Zusammenarbeit noch möglich? Mit freundlichen Grüßen. Zitat Ende. Das ist, wie gesagt, die Mail von Hannes Wächter. Das mit der NATO, Herr Bühler, würde ich vorschlagen, stellen wir mal an das Ende dieses Komplexes. Zunächst vielleicht mal bitte Basisinformationen, weil ja beileibe nicht jeder um die Namen und die Strukturen in den US-Streitkräften weiß. Herr Wächter schreibt da von ranghöchstem General. Es geht um Randy George, 4 Sterne Army-General. Das heißt also, so ganz der ranghöchste ist er im US-Militär nicht gewesen, ne?
Naja, also 5 Sterne General haben sie nicht, steht also schon in der Spitze der 4 Sterne Generale, wenn man die Gesamtstreitkräfte anschaut. Er ist der höchste General des amerikanischen Heeres, also der US Army, vergleichbar zu unserem Inspekteur des Heeres.
Ja. Die beiden anderen Generäle, die den Dienst quittieren mussten, wer waren die?
Das war ein 57-jähriger Vier-Sterne-General, also relativ jung, David Hartne, der dem neu geschaffenen US-Transformations- und Trainingscommand vorstand. Das ist eine Einrichtung, die alle Übungsplätze, Simulationszentren und dergleichen mehr unter sich hat und zusätzlich die Weiterentwicklung des amerikanischen Heers im Blick hat. Und der nächste war der höchste Chaplain, also der höchste Militärpfarrer der US Army, ein Major General William Green. Sie tragen auch Dienstgrade, die Militärpfarrer, im Gegensatz zu Deutschland. Und da gab es neulich einen Disput, weil Hexas hat angeordnet, dass sie ihre Dienstgrade verlieren und nur noch, so wie auch in der Bundeswehr, nur noch ein Zeichen ihrer Konfession, ein Kreuz oder anderes auf der Schulterklappe haben. Alle drei wurden am vergangenen Dienstag, also am Dienstag vor Ostern, durch Hexas telefonisch zum Rücktritt aufgefordert und mussten dann auch zwei Tage später die Streitkräfte verlassen.
Kennen Sie einen von denen persönlich?
Also ich habe General Randy George in Afghanistan einmal getroffen. Wir haben da gemeinsam an einer Lagebesprechung teilgenommen mit dem damaligen Oberbefehlshaber der NATO-Mission, mit General Scott Miller. Er hat für Scott Miller gearbeitet. Er war damals noch Zwei-Sterne-General, also Generalmajor und stellvertretender Chef des Stabes für Operationen im Hauptquartier in Kabul.
Und haben Sie mal mitgezählt eigentlich, wie viele Generäle Hexas mittlerweile vorzeitig in den Ruhestand geschickt hat?
Ja, mitgezählt habe ich nicht, aber ich habe mal versucht, das nachzuvollziehen. Also es liegt irgendwo zwischen 13 und 24, was dort in den amerikanischen Medien auftaucht. An eine kann ich mich natürlich besonders gut erinnern, weil ich mit der tatsächlich persönlich auch befreundet war und bin. Das ist die Frau Admiral Lisa Franchetti, die Chefin der US Navy, die erste Chefin der US Navy, also der US Marine. Dann erinnere ich natürlich den Befehlshaber des Southern Commands, das für die Venezuela-Operation zuständig wurde. Der wurde wenige Tage vor der Venezuela-Operation in den Ruhestand versetzt. Dann gibt es einen Drei-Sterne-General aus dem Pentagon, der unmittelbar vor dem Iran-Krieg abgelöst wurde. Und dann haben wir den stellvertretenden Luftwaffenchef General Slide. Alle Chefjuristen der Teilstreitkräfte sind gleich am Anfang seiner Amtszeit entlassen worden. Und da gibt es eben dann noch eine ganze Reihe mehr. Mindestens 13 Fälle sind harte Fälle und bis zu den 24, da kann sein, dass da der eine oder andere dabei ist, der, wo also keine unmittelbaren Gründe von Hexas vorlagen, sondern der ganz regulär in den Ruhestand gegangen ist. So erkläre ich mir die Diskrepanz zwischen 13 und 24.
Mhm. Aber genannt werden Gründe ja eh selten. Auch im Fall Randy George sind keine Gründe genannt worden. Das heißt, da muss man sich auch natürlich ein bisschen rantasten und man muss eher mutmaßen. Ist denn Randy George durch, weiß nicht, irgendeine Form von Renitenz aufgefallen?
Also nicht öffentlich. Und das machen aktive Generale auch nicht öffentlich, wenn sie unterschiedliche Auffassungen oder Haltungen haben. Die, die ich kennengelernt habe, haben definitiv aber eine andere Haltung als dieser Verteidigungsminister und in wesentlichen Teilen auch unterschiedliche Auffassungen.
Von welchen Gründen würden Sie denn ausgehen, also wenn da nichts genannt wurde und wenn da öffentlich auch nichts bekannt ist von irgendwelchen Disputen?
Ich weiß, dass die Spitze des amerikanischen Heeres so ab Mitte März mit der Ausplanung möglicher Einsätze mit Bodentruppen im Iran befasst war. Und es sind ja dann auch Heerestruppenteile innerhalb kürzester Zeit in den Nahen und Mittleren Osten verlegt worden. Ich bin mir sicher, dass es dabei sehr intensive Gespräche gegeben hat. Randy George, schätze ich ihn ein, das ist ein ganz geradliniger, pflichtbewusster und verantwortungsbewusster General. der leichtfertige Hochrisikoentscheidungen sicher nicht mitgetragen hätte. Das kann ich natürlich nicht genau wissen, aber es ist zu vermuten, dass es dort eine Meinungsverschiedenheit über den Einsatz von Bodentruppen im Iran gegeben hat.
Hier und da wird ja auch spekuliert, das klang auch an der Mail von Herrn Wächter schon ein bisschen an, dass sich Hexeth eine Art höhere Getruppe zusammenbauen will. Funktioniert denn das mit den US-Streitkräften? Ich meine, vielleicht macht es ja auch was mit einem. Ne? Also wenn derjenige, der jetzt den Posten von George übernehmen soll oder schon übernommen hat, wenn der ja binnen sehr kurzer Zeit vom Zwei-Sterne-General zum Vier-Sterne-General gemacht wird.
Also Sie meinen jetzt den Nachfolger von General Randy George.
Genau.
Das ist jetzt kommissarisch bis zu seiner Bestätigung durch den US-Senat sein bisheriger Stellvertreter, General Christopher Laneuve. Er war nur kurze Zeit Stellvertreter, davor war er aber für einige Monate, mehr kann es ja nicht gewesen sein, als Drei-Sterne-General, sogenannter Senior Military Assistant seines Verteidigungsministers Hexeth. Der ist ja erst gerade mal ein gutes Jahr im Amt. Aufgrund dieses Werdegangs gibt es jetzt in Washington Gerüchte. Ich würde aber da nichts drauf geben, denn erstens kenne ich General Laneuve nicht und zweitens ist er ein ähnlicher Karrieregeneral wie Randy George. Er hat viele Verwendungen genauso wie Randy George vorzuweisen und auch sehr viel Erfahrung mittlerweile auch vorzuweisen. Mhm.
Das Ganze deutet ja vielleicht auch ein bisschen darauf hin, dass es da einiges an Rumoren gibt unter der Generalität in den US-Streitkräften. Oder vielleicht hat Hexeth auch eine sehr kurze Zündschnur. Vielleicht hat George hier und da, das hatten Sie ja angedeutet, Bedenken und Kritik angemeldet und Hexeth erträgt das nicht. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Was ich mir allerdings nicht vorstellen kann, Herr Bühler, ist nach Ihren vielen Schilderungen über US-Generäle ist, dass Trump oder Hexeth irgendwie Angst haben müssten, dass die Militärs da, weiß nicht, eine Art Revolte anzetteln.
Ja, das Rumoren, das gibt es. Also öffentlich treten dabei bei uns in Deutschland insbesondere Generalleutnant Ben Hodges auf und in den USA Generalleutnant Mark Hertling. Mark Hertling ist in Bayern sehr bekannt, weil er in Vilseck, Grafenwöhr stationiert war, weil er in Würzburg Divisionskommandeur war und später in Wiesbaden Kommandeur der US Army Europe. Aber intern rumort es schon bei den aktiven Generalen auch und Admiralen. Diese Generalskonferenz im letzten Jahr, die wir auch hier besprochen haben im Podcast, das hat Ihnen wohl den Rest gegeben. Dazu kommen bei Hexeth Dinge wie mutmaßlicher Geheimverrat in einer Signalgruppe kurz vor dem Angriff auf die Houthi-Milizen, Sie erinnern sich. Die Tatsache, dass er mehrfach in Beförderungslisten für junge Generale eingegriffen hat, zuletzt zwei Schwarze und zwei Frauen aus der Liste gestrichen hat. Dazu kommt, dass sein Vermögensberater in seinem Auftrag kurz vor dem Irankrieg mehrere Millionen Dollar in einen Rüstungsfonds investieren wollte. Dazu kommt sein Gehabe und seine Rhetorik. Er fordert ja maximale Tödlichkeit und nicht lauwarme Loyalität, gewaltige Wirkung, nicht politische Korrektheit. Er fordert keine Gnade, kein Erbarmen mit unseren Feinden zu haben. Er betet, dass jede Kugel den Feind trifft. Sowas äußert er ja. Und so würde sich niemals ein amerikanischer General äußern. Das Ganze ist also verknüpft auch mit einer angeblichen Religiosität. Der Papst Leo hat an Ostern auch darauf Bezug genommen. Der Herr hört nicht auf Gebete derer, die Krieg führen, sondern weist sie zurück. Eure Hände sind voll Blut. Auch der US-Militärbischof Timothy Broglio stimmt dem zu, auch Katholik, und sagt, der Irankrieg wäre unter der Theorie des gerechten Krieges nicht gerechtfertigt. Er sagt, dass Soldaten nicht verpflichtet seien, jeden Befehl in einem fragwürdigen Krieg auszuführen. Also Da sehen Sie, es rumort da schon, auch wenn das so öffentlich bei uns in geringen Dosen ankommt.
Und was ist mit der Revolte? Aber die muss man nicht erwarten vom Militär, ne?
Ach ja, die Revolte. Also nein, eine Revolte nicht. Ich gehe aber davon aus, dass die Generale und Admirale widerrechtliche Anweisungen oder gar Befehle mehrheitlich nicht ausführen würden. Ihnen ist ja allen bewusst, dass Sie einen Eid auf die Verfassung der Vereinigten Staaten abgelegt haben und nicht auf Personen, auch nicht auf Personen, die vorübergehend der Befehlskette angehören. Und insofern tragen Sie eine Verantwortung auch über diese Regierung hinaus. Und wenn Sie da Befehle, die sich hinterher als widerrechtlich herausstellen, befolgt haben oder ausgeführt haben, dann sind Sie ja selbst mit dran und das riskiert da keiner.
Wenn ich das Ganze mal weiter in die Zukunft denke, worauf muss man sich denn dann einstellen? Also nur mal angenommen, die nächste Präsidentschaftswahl würde von einem Demokraten, einem absoluten Trump-Gegner gewonnen. Der findet dann in den Streitkräften an den Spitzenpositionen überall Leute vor, die Trump oder Hexer sich ausgesucht haben, also möglicherweise auch Trump-Leute. Zumindest solche, die Trump-Riege für loyal ihr gegenüber hält. Dieser neue demokratische Präsident müsste doch dann auch alle möglichen Leute entlassen, weil die eben nicht auf seiner Linie sind. Oder wie läuft das dann?
Also parteipolitische Zugehörigkeit spielt in den amerikanischen Streitkräften ebenso wie in der Bundeswehr keine Rolle. Eher noch weniger als bei uns. Und bei uns hat das bis auf ganz wenige Ausnahmen, die ich erinnere, das ist noch nicht mal eine Handvoll. Das hat keine Rolle gespielt. Und das muss nach unserem Verständnis auch so sein, denn man muss nach jeder Wahl unter einer rechtmäßig gewählten Regierung arbeiten und seinen Dienst leisten können.
Ich will mal noch vom anderen Ende der Meinungsskala aus fragen, also andersrum fragen, wie schlimm ist denn das tatsächlich, was da in den USA passiert? Also hier in Deutschland werden ja Generäle vorzeitig in den Ruhestand geschickt, beziehungsweise können jederzeit in den Ruhestand geschickt werden. Gibt es also möglicherweise gar keine so großen Unterschiede zu den USA? Also bis auf den großen, dass wir keinen Trump-vergleichbaren Politiker an der Spitze haben.
Nein, ja, es ist schon schlimm. Ich meine, Sie haben an der Spitze des Pentagon jetzt einen Mann sitzen, der in keiner Weise qualifiziert ist für seinen Posten, der den Umgang mit den in der Regel hervorragend ausgebildeten und erfahrenen Generalen scheut, der sich mit eigenen Leuten in Zivil umgibt, in der Leitung des Pentagon, der sich mit Themen befasst, die gar nicht relevant sind für die Lage, die es heute gibt. Und als Begründung, wenn für eine Venezuela-Operation oder auch jetzt für den Krieg gegen den Iran, da kommt ja meistens nur, dass der Präsident das so will und der Präsident wird es schon wissen und der Oberbefehlshaber weiß das schon. Ja, solche Erklärungen gibt es da und das halte ich für schlimm. Ich halte es auch für schlimm, dass ein General in den Ruhestand gezwungen wird, der von seiner Pflicht getrieben auf das Risiko eines solchen Einsatzes aufmerksam gemacht hat, mutmaßlich, muss ich mal dazu sagen, aber das ist sehr plausibel, dass es so war. Das ist deren Aufgabe und so gehen die auch vor. Und vor allen Dingen, der Krieg dauert ja noch an und er schwächt die US Army, wenn er einen Mann an der Spitze wegnimmt, der erfahren ist und erfahren genug ist, um die weiteren möglichen Schritte oder die weiteren möglichen Risiken zu beherrschen. Also all das sind schlimme Zustände, die Hexe da hinterlassen hat oder hinterlassen wird irgendwann mal im Pentagon. Je länger dieser Zustand dauert, wird es auch Rückwirkungen auf die amerikanischen Streitkräfte geben. Ich denke mir immer, gerade bei den jungen Soldaten, Und ich war ja gerade in Grafenwöhr, wenn ich da so junge Soldaten gesehen habe. Auf die macht es natürlich einen ganz anderen Eindruck, was Trump von sich gibt oder auch was Hexes da von sich gibt. Und da könnte sich über eine längere Zeit etwas drehen in diesem Berufsethos, das das amerikanische Militär in den letzten Jahrzehnten durchaus entwickelt hat und zwar von der Spitze auch bis nach unten hin durchgedrückt hat. Ich erinnere noch die Zeit, in der ich in den USA war, wo es auch rassistische Vorfälle gegeben hat. In der US-Armee. Das ist mit Nachdruck verfolgt worden. Es ist mit Nachdruck gefordert worden, dass Frauen in Führungspositionen kommen beim amerikanischen Militär. Es wird mit Nachdruck immer darauf hingewiesen, dass man der Verfassung zu dienen hat in den Vereinigten Staaten. Und alle Dinge mehr. Also von daher ist der innere Wertemaßstab, den man dort an sich selbst anlegt, der ist hoch. Das ist manchmal so, dann passieren irgendwelche Dinge, die nicht passieren sollten. Das kommt überall vor, aber generell der Maßstab an sich selbst ist sehr hoch. Wenn Sie dann noch nicht immer nur sagen würden, Sie sind die Besten von allen, dann wäre mir das noch lieber, wenn da eine gewisse Bescheidenheit dann auch da wäre. Aber auch das wird auf lange Sicht eine Rückwirkung auf die amerikanischen Streitkräfte haben, wenn Sie einen Oberbefehlshaber und einen Minister haben, der nun ständig sagt, ihr seid die Besten und ihr seid die Größten und die Gewaltigsten und Gefährlichsten und was auch immer Sie da sagen.
Auf jeden Fall fördert so eine Art und Weise natürlich eine Klappe halten Kultur, damit ich möglicherweise in der Karriereleiter weiter nach oben komme. Und das kann ja im schlimmsten Falle, wenn Militär in Auseinandersetzungen ist, durchaus auch tödlich und gefährlich sein, wenn man sich vorher nicht über Risiken auseinandersetzen kann. Herr Bühler, wie ist das nun mit der NATO? Um jetzt nochmal auf die Frage von Herrn Wächter zurückzukommen, wie funktioniert denn das gute Zusammenarbeiten in der NATO, wenn die Generäle alle politisch gebrieft und Trump bzw. Hexef hörig sind, sage ich jetzt mal. Ich nehme an, Sie, Herr Bühler, würden ja dennoch gerne weiterhin vertrauensvoll zusammenarbeiten. Wie soll das funktionieren?
Also ich betone ja immer wieder, dass es einen Unterschied gibt der politischen NATO und der militärischen NATO. In der militärischen NATO ist die Zusammenarbeit nach wie vor gut. Das erlebe ich ja auch im Ruhestand und ständig in der praktischen Zusammenarbeit, auch mit NATO-Militärs und darunter eben auch mit amerikanischen Soldaten. Politisch ändert sich die NATO gerade. Der Prozess ist eingeleitet. Ob er nochmal umgekehrt werden kann, da habe ich meine Zweifel. Wir werden mit einer anderen NATO leben müssen. Sollte es mal so sein, dass die Generäle alle politisch gebrieft sind, wie Sie sagen, oder Trump und Hexes hörig sind, da könnte ich sicher nicht vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Okay. Dann kurz vor Ende, auch heute nochmal ein kleiner Hörtipp in diesem Podcast für alle, die sich weiter für aktuelle militärische Konflikte interessieren. Der NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien, der beleuchtet da weltweit auch die wichtigsten Konflikte. Die Hosts sprechen mit ARD-Reportern vor Ort, ordnen Geschehnisse ein, liefern Hintergründe, welche Rolle spielen Drohnen in modernen Kriegen, wo ist Europa bereits von hybriden Bedrohungen betroffen? Wie kann Deutschland sich vor Gefahren schützen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen geben im Podcast dann Militärhistoriker, also Sicherheitsexperten und Expertinnen. Den Podcast gibt es auch in der ARD Sounds App und den Link stellen wir in die Shownotes. Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs rege Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder in der 326. Die veröffentlichen wir morgen. Bis dahin und vielen Dank für den Moment.
Gern geschehen, Herr Deisinger.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.